Guten Morgen miteinander. Ich habe heute eigentlich zwei Predigttexte. Aber den einen, und zwar Hebräer 13, Vers 4, den lese ich jetzt sofort vor. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Darüber habe ich bereits vor kurzem gepredigt zum Thema Ehe für alle. Und ja, diese Predigt soll mit einbezogen sein. Und ich hoffe, ihr wart da. Falls nicht, gibt es die Möglichkeit, diese Predigt auch nachzuschauen unter unserer Homepage, die überhaupt im Moment ziemlich spannend ist, da wieder mal drauf zu gehen oder eben auch direkt auf YouTube. Dort ist diese Predigt noch zu sehen. Und der Haupttext aber, über den ich heute reden möchte, ist Hebräer 10, die Verse 19 bis 22. Und wer immer mitverfolgen möchte, den möchte ich ermutigen, mit aufzuschlagen, Hebräer 10, Verse 19 bis 22. Und die Bibel dann auch hier aufgeschlagen lassen, denn ich werde vor allem auch im zweiten und dritten Teil auf diesen Text tiefer oder mehr eingehen. Hebräer 10, ab Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Erstens, Sexualität und Reinheit. Wir haben ja in dieser Serie immer wieder einen Blick gewagt auf das Leben dieses Ueli, vom Ueli der Pächter, haben wir immer wieder Filmausschnitte gesehen. Aber es gibt ja noch einen ersten Film, das ist der zweite Teil. Und in diesem ersten Film, Ueli der Knecht, da wird eine Sache wird viel deutlicher und klarer gezeigt, ja überhaupt etwas, was mich auch sehr amüsiert. Und das ist der Weg, wie Ueli mit dem anderen Geschlecht umgeht, also mit Frauen. Und der Film, der beginnt bereits mit einer solchen Szene. Wir sehen nämlich zuallererst, wie eine junge, hübsche Frau aus ihrem Zimmer tritt, Licht in der Hand und schaut, ob die Luft rein ist. Und als die Luft rein ist, winkt sie in ihrer Kammer raus und es kommt ein Mann. Er hat seine Schuhe in seiner Hand, er möchte keinen Lärm verursachen. Natürlich, es ist Ueli, oder? Und er schleicht sich da runter, die Treppe runter, geht raus und macht sich auf den Weg nach Hause. Es ist bereits morgen früh. Er hat also die Nacht da verbracht. Und er ist also auf dem Weg nach Hause und denkt, ja, es ist spät, aber ich werde es noch schaffen, die Kühe, ich werde sie noch melken können, ich werde sie noch füttern können, das klappt noch. Aber an diesem Morgen ist es anders. Denn als er nach Hause kommt, wartet sein Meister. Und er nimmt ihn sich zur Brust, spricht mit ihm über diese Beziehung. Heute würde man sagen, es ist eine On-Off-Beziehung, die Ueli da gehabt hat. Und spricht mit ihm über seine Arbeitsleistung und sagt ihm, hey, so geht es einfach nicht. Weil er eben wirklich keine gute Leistung mehr bringt. Und Ueli verändert sich. Durch dieses Gespräch verändert er sich. Er beendet diese Beziehung. Es ist gut, dass er das gemacht hat. Und dann entwickelt er sich zu einem Musterknecht. Ein Arbeiter, den man brauchen kann. Und das sehen auch die beiden Mägde, die auch mit ihm auf demselben Hof arbeiten. Und sie beginnen beide ziemlich offensiv und progressiv, um Ueli zu werben. Und sie werfen all ihre Vorzüge ins Rennen, das heißt, die eine zeigt ihre Schönheit und redet von ihrer Schönheit und die andere ihr Geld. Sie ist sparsam, sie hat Geld. Und Ueli ist hin und her gerissen. Das ist sein Weg, den er jetzt geht. Er weiß nicht, für welche er sich entscheiden soll. Welche ist jetzt gut für sein Leben? Eine schwierige Entscheidung. Ich denke, das kennen wir. Vor allem die jungen Leute unter uns, oder? Wie gehen wir hier vor? Aber Ueli wird aus dieser Situation erlöst. Denn weil er treu ist in seiner Arbeit, befördert ihn oder unterstützt sein Meister eine Beförderung für ihn. Er wird Meisterknecht, aber dafür muss er den Hof wechseln. Und so lässt er seinen alten Hof zurück und kommt in den neuen. Und dort trifft er Vreneli. Und jeder Zuschauer weiß sofort, die beiden gehören zusammen. Die gehören einfach zusammen, das ist so klar. Sonnenklar. Und tatsächlich entwickelt sich dann auch eine zarte, sage ich mal, Beziehung, Liebe. Sie gehen zum Beispiel auch miteinander in die Kirche, kommen dann gemeinsam nach Hause und sprechen einfach miteinander. Also man sieht das in dieser ganzen Entwicklung. Aber da ist noch eine andere Herausforderung. Denn es gibt noch die Tochter des Hofes. Sie ist reich. Und auch sie hat es auf Ueli abgesehen. Und das möchten wir uns auch anschauen im Filmausschnitt von heute, wie sich das Ganze entwickelt.
Ganz alleine?
Warte noch ein paar Blumen, wir heizen. Ja, jetzt kommt die Ernte. Da geht es wieder um eine Hüfe zu tun.
Das scheuche ich nicht. Ja, von jung auf müssen arbeiten. Nur vor lauter Werken kommt man ein bisschen wenig unter die Leute.
Das ist doch Verwandte, habe ich gemeint.
Drei Schwestern. Aber die sind geheiratet. Und haben Kinder. Die haben genug zu tun mit mir selber.
Meine Mutter musste sterben, als ich 5 Jahre alt war. Und mein Vater habe ich nie gekannt.
Ja.
Was hast du mal gesagt?
Nichts Apartiges. Wir waren im Leben beide zusammen ein bisschen alleine.
Ja, Mann. Du siehst das gern.
Lang kann ich nicht da bleiben. Ich muss den füttern.
Es wird der schon noch Zeit haben. Hey, du wüsstest, was da innen ist. Tu es auf.
Haustuch.
Ich müsste schon einmal etwas haben, wenn du so ein Manierliger bist.
Das ist nur schön für mich.
Etwas Dummes, so habe ich mir Lebtag noch nie gehört. La modestie est une bêtise, sagt der Welch. Les belles choses sind dafür da, qu'on les prenne. So. Und die Stummenge reichen Bauernsohn dort durch, eine tolle Schür. Ein Mädchen, das du einmal nimmst, kann dir zufrieden sein.
Zuerst sollte ich dich eins finden.
Du wirst doch nicht jemand ledig bleiben. So wenig, dass ich.
Es hat mich schon manchmal schwungen genommen, warum dass du noch nicht geheiratet bist.
Ich hätte ja manchmal haben können. Aber ich habe auch abgeschiffelt. Oh, mein Bruder! Der Johannes, er meint jetzt schon, ich will überhaupt erkennen. Der bettet auch mit seiner Frau auch an, aber der liebt Gott, soll den Jahr recht dafür schauen, dass ich bleibe hocken.
Wieso denn?
Hä?
dass sie oder ihre Schnudderkinder einmal alles jagen können. Aber so dumm ist gelunken Bauerseele sie nicht. Lieber nehme ich den ersten Besten ab der Gasse, gäbe die zwei roten Rappen von mir überkommen. Auf eine Richtung brauche ich einmal nicht zu schauen. Ich vermag einen Mann zu erhalten. Aber ein Hübscher muss es sein. So kann ich Freude haben ihm. Griff ein Stein, Uli.
Geld.
Goldstückchen, das merkst doch, du Gstabi. Nein, nein. Eins, der einmal 100'000 Franken kann erben kann, das lässt sie nicht eben für eine Jolly haben. Meiner Alten scheuche ich nicht. Ich muss auch mal recht täupeln, dann kann ich bei denen alles erzwängen. Uli.
Was?
Im Welschland haben sie mir alle gesagt, wenn wir Pfänderspiel gemacht haben. Personne s'est embrassé comme toi. Weißt du, was das heisst? Niemand kann so gut München geben wie ich. Und jetzt gelustet es mich gerade, die Reise zu geben. Oder hast du etwas dawider?
Was sollte ich dagegen haben?
Das ist kurios. Es sind nur München. Und doch die sind ihm besonderbar wohl. Man sollte es nicht meinen. Aber du hast auch mal nicht an die Party gefreut dran. Der Vreni gibt uns sicher die Klepfigeren. Den Ongeheissen.
Dem Vreneli habe ich noch nie ein München gegeben. Ich wüsste nicht, wie ich dazu komme.
Nur auch so. Ist doch nicht so eine Scheuche.
Ich glaube, man konnte sehr gut sehen, wie schwierig diese Situation für Ueli war. Und ich denke auch, vielleicht ist es euch aufgefallen, aber es gibt eine Szene, in der Ueli noch einmal seine Blume angreift. In dieser Situation hier, wie wenn er sich erinnert, hey, eigentlich wüsste ich genau, was richtig wäre, nämlich Vreneli. Mein Herz würde ihr gehören, das wäre richtig. Und auch wie er sich hier wirklich eigentlich zuerst sträubt. Ja, genau. Aber die Verlockung von diesem sozialen Aufstieg ist für ihn einfach in diesem Moment wohl auch zu groß. Wenn wir diesen Film jetzt vergleichen mit Filmen von heute, dann sind diese ganzen Szenen eigentlich ziemlich harmlos, normal dargestellt im Verhältnis zu den Filmen heute. Aber trotzdem wird sehr, sehr klar in all diesen Szenen, Ueli macht Dinge, die er eigentlich auch weiß, die vor Gott nicht richtig sind. Und vor allem geht es natürlich um diese erste Beziehung, wo er auf jeden Fall eben bei dieser Frau auch übernachtet hat. Und später beginnt ihn diese Frage umzutreiben, was ist denn die richtige Partnerin? Was ist die richtige Partnerin? Und natürlich ist das Verlangen da, auch gegenüber dem anderen Geschlecht. Und das ist ja auch normal, das gehört in die Jugend auch. Aber eben nicht nur. Aber er geht da vorwärts und er lernt daraus aus diesen Situationen. Und ich glaube, ein Punkt, den wir hier nicht übersehen dürfen, und aus unserem Hintergrund, von unserer Gesellschaft, wo wir herkommen, scheint es uns eben gar nicht so aufzufallen. Aber für Jeremias Gotthelf ist es immens wichtig, aufzuzeigen, wie wichtig die richtige Partnerin ist für Ueli. Wie wichtig die richtige Partnerin ist für Ueli. Weil sein Leben dann eben besser gelingen wird. Es hat eine Auswirkung. Es ist im Grunde genommen einer der Hauptfaktoren einmal mehr, aber es ist einer der Hauptfaktoren, die bewirken, dass sein Leben gelingt, weil er eben die richtige Partnerin letztendlich bekommt. Und das wissen wir auch deshalb, weil die Umstände in jener Zeit, die waren eben vielleicht gar nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wenn wir das Leben dieser Mägde und Knechte angesehen haben oder in den Büchern auch lesen davon, dann stellen wir fest, dass es dort ziemlich freizügig gewesen ist. Und man hat sehr schnell einfach seine Sexualität auch ausgelebt. Und dann hat es auch sehr schnell natürlich auch Kinder gegeben. Aber weil heiraten dann teuer war, haben es nur wenige wirklich geschafft zu heiraten. Aber umso mehr wurde heiraten zu können, das Ziel und das Wunschdenken all dieser Knechte und all dieser Mägde. Aber umso schwieriger war es natürlich, wenn eben kein Geld da war, wenn eben schon Kinder da waren und so weiter. Und ich habe es schon damals gesagt, in der Predigt zur Ehe für alle, Sexualität ist eine gute Gabe, von Gott geschenkt, aber er hat sie in einen Rahmen hineingestellt. Und dieser Rahmen ist die monogame Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist der Ort. Und alles, was außerhalb von dem passiert, das ist Sünde. Das ist Sünde. So sagt es uns die Bibel, so lehrt sie es uns. Ja, genau. Und weil das so ist, darum möchte ich ganz konkret heute Morgen noch einmal betonen, wie wichtig es ist, seine Sexualität innerhalb von diesem Rahmen auszuleben. Es hilft, unser Leben gut zu gestalten und es hilft, unser Leben auch erfolgreich zu gestalten. Ich würde sogar sagen, meine These oder meine Hypothese ist tatsächlich die: Sexualität in biblischen Bahnen gelebt, macht das Leben besser und erfolgreicher. Ihr könnt euch vorstellen, weshalb ich Sexualität zu diesem Thema Reinheit dazu nehme. Ich glaube, das ist ziemlich gut erklärbar, denn es ist ein Grund, den wir alle kennen und auch alle wahrscheinlich gut kennen. Es beschäftigt uns. Wir kennen das. Wir kennen, was Sexualität mit uns auch machen kann. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Und der andere Grund ist der, dass eben Jesus gerade hier im Bereich der Sexualität das Ganze ganz klar umrissen und definiert hat. In Matthäus 5, Vers 28 heißt es: Wer eine Frau nur anschaut und sie in seinem Herzen begehrt, begeht Ehebruch. Und damit sagt die Bibel Sünde, oder? Sünde. Sünde beginnt hier. Sünde findet bereits im Denken statt. Und so haben wir jetzt Reinheit langsam eingekreist. Reinheit bedeutet also, dass wir in unserem Denken, in unseren Motiven, in unseren Empfindungen und auch in unseren Taten den richtigen Weg gehen und rein bleiben. So können wir uns Reinheit vorstellen. Aber die große Frage ist natürlich, und wie können wir rein bleiben? Oder wie können wir überhaupt rein werden? Was ist unser Ariel? Darum zweitens, mache Reinheit zu deinem Lebensstil. Hebräer 10 lädt uns ein, immer wieder in Gottes Gegenwart zu kommen. Immer wieder da zu kommen. Aber wenn wir Gott kennen, wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, dass Gott eben ein Gott ist, der rein ist. Er ist so rein, strahlend rein, so hell, wir können uns das nicht vorstellen. Und das ist der Grund, weshalb Gott auch angebetet wird von den Cherubimen, von den Engeln als heilig, heilig, heilig. Denn heilig bedeutet nichts anderes als abgesondert sein, also weg von etwas getan werden, auf die Seite von etwas. Und von was ist Gott weggetan? Von Sünde. Denn Sünde ist es, was uns Menschen unrein macht. Und Gott kann nichts mit Sünde. Sünde hat keinen Platz bei ihm. Und wenn jemand zu Gott kommt und er hat Sünde, er wird vergehen, er kann nicht bestehen vor Gott. Das ist die Heiligkeit Gottes. Die ist da. Und mit so einem Gott gehen wir um. Und jetzt kommt die gute Nachricht hier. Wir können zu Gott kommen. Es gibt diesen Weg. Nämlich durch das Blut, heißt es hier im Vers 19. Durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Und das geht es um diese Tat, dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Um das geht es. So können wir vor Gott kommen. Oder dann Vers 22. Gereinigt in unserem Herzen, reingewaschen durch die Besprengung. So können wir vor Gott kommen. Diesen Weg öffnet uns hier das Evangelium. Reingewaschen durch die Besprengung. Hier benutzt der Schreiber des Hebräerbriefes ein Bild, was wir aus 4. Mose Kapitel 19 haben. Und dort zählt Gott auf, dass eben Sünde unrein macht. Er sagt das dem Volk Israel. Und er zählt da verschiedene Sünden auf und er sagt, ihr müsst gereinigt werden. Und dann schenkt er ein Reinigungswasser. Und dieses Reinigungswasser muss der Priester am 3. und am 7. Tag auf das Volk sprengen. Und wenn wir uns das vorstellen wollen, können wir uns ganz gut an einen katholischen Pfarrer erinnern, wie er Weihwasser versprengt. Das kennt ihr, oder? Ungefähr so ist das passiert auch. So hat das auch der Hohepriester gemacht mit dem Volk Israel. Und Teil von diesem Reinigungswasser, mit dem das Volk besprengt worden ist, da war Blut von einer ganz speziellen Kuh. Und deshalb dieses Bild Reinigung durch das Blut vom Kreuz. Aber jetzt ist etwas ganz anders. Im Alten Bund wurde man so besprengt, äußerlich. Vielleicht bekam man ein paar Spritzer ab. Aber im Neuen Bund geht es um Reinigung inwendig, in unserem Herzen. Unser Gewissen, gereinigt vom bösen Gewissen, Vers 22. Es geht um inwendige Reinigung. Und die kann eben nur durch Jesus Christus passieren. Und die passiert so, dass wir Jesus unser Leben geben. Dass wir bereit sind zu sagen, Jesus, komm in mein Leben, du bist mein Herr, weil ich weiß, ich kann ohne dich keine Reinheit haben. Und dann bitten wir um Vergebung für unsere Sünden. Und dann gehen wir weiter. Wir empfangen diese Vergebung. Und etwas später vielleicht lassen wir uns taufen. Und das ist der Verweis, den hier Vers 22 auch macht. Gereinigt durch das Wasserbad. Es verweist hier auf die Taufe. Und wir lassen uns taufen, um das zu bezeugen, was inwendig an unserem Herz passiert ist, nämlich dass wir rein geworden sind. Und wir lassen uns taufen, um zu bekennen und zu sagen, ich gehöre jetzt Jesus. Es hat hier tatsächlich einen Herrschaftswechsel gegeben. Und wenn das passiert, dann ist es nichts anderes als das Eintreten in diesen neuen Bund, das Eintreten in das Neue Testament, das Eintreten in den Weg, den Gott für uns bereit gemacht hat. Jesus sagt, ich bin die Tür. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jeder Mensch geht oder sollte da durchgehen. Sich reinigen lassen. Es ist die Grundlage. Und jetzt können wir in Gottes Gegenwart hineintreten. Jetzt sind wir herzlich eingeladen zu kommen. Immer wieder. Die griechische Verbform hier, es ist nicht eine Zeit, die hier gegeben wird, sondern ein Aspekt. Und dieser Aspekt bedeutet hier, lasst uns eintreten, und zwar immer wieder. Lasst uns immer wieder kommen in dieses Heiligtum zum Thron Gottes. Immer wieder. Und wie sollen wir kommen? Ja, natürlich, voller Freude. Im Herzen gereinigt, unser Gewissen, unser schlechtes Gewissen abgelegt, weg. Im Denken daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber was passiert, wenn dein Gewissen nicht mehr rein ist? Wenn dein Herz in der Zwischenzeit vielleicht wieder Wege gegangen ist, oder auch deine Hände oder deine Füße, die nicht gut sind, dann können wir wieder uns reinigen lassen. Und einfach vor Jesus gehen, ihn um Vergebung bitten. Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir sind wieder rein. Und jetzt lass mich noch einen Moment auf dieses Thema des Denkens kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so mein Leben lebe, dann merke ich manchmal, dass meine Gedanken beginnen, Wege zu gehen. Und manchmal angestoßen durch irgendwelche Impulse von außerhalb oder vielleicht auch von innerhalb, wo auch immer, aber beginnen sie wie Flügel zu bekommen und die Fantasie kommt dann dazu und sie entwickeln sich irgendwo hin. Und sie gehen manchmal in eine Richtung, die irgendwie nicht gut ist. Zumindest passiert das mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mein Denken. Und dann in diesem Moment meldet sich bei mir mein Gewissen. Kennst du das? Kennst du das, dass deine Gedanken Wege gehen, die du eigentlich nicht willst? Und kennst du, dass sich dein Gewissen dann meldet? Lasst uns einen Moment noch einmal auf Ueli schauen. Diese erste Beziehung, diese On-Off-Beziehung, die hat ihn überhaupt kaum berührt. Man sieht hier in den Filmen keine Erregung darüber, dass es ihn irgendwie leid täte. Er hat dafür einfach gekämpft, dass er die Beziehung dann beenden konnte. Aber jetzt hier in dieser Szene, in der wir ihn beobachtet haben mit dieser Tochter des Bauern hier, da sieht man, wie er ringt. Da sieht man, dass er ganz genau weiß, es ist falsch, was ich mache. Und das Gewissen meldet sich bei ihm, sein ganzes Verhalten. Ich meine, abgesehen davon, dass Elise schon ziemlich aufdringlich gewesen ist, oder? Und vielleicht heute ein Fall für Hashtag MeToo wäre. Aber man sieht, oder? Man sieht sein Gewissen. Es schlägt aus. Und genau das möchte ich betonen. Dieses Gewissen. Lasst uns auf unser Gewissen achten. Ueli hat in dem Moment, als das passiert ist, hat er noch nicht realisiert, dass er damit, dass er jetzt die Beziehung hat nur kurz gedauert, aber mit dieser kurzen Beziehung, mit dieser Tochter des Bauern, Vreneli verletzt. Wirklich verletzt. Und sie sind beide gemeinsam noch auf diesem Hof, aber Ueli hat keine Ahnung, wie er dieser Frau begegnen kann. Und er möchte weg von seiner Arbeit. Er möchte fliehen, weil er irgendwie doch möchte mit dieser Frau zusammenkommen, weil er irgendwie spürt, es ist die Richtige. Aber er findet den Weg nicht. Und er weiß auch zu Recht, sie wird ihn ablehnen. Und letztendlich kommen sie nur, weil die Bäuerin dann vermittelt, kommen sie zusammen. Und sonst hätte das nicht mehr geklappt. Und genau deshalb möchte ich uns heute alle ermutigen, hört auf unser Gewissen. Wenn das Gewissen ausschlägt, auch wenn es nur in Gedanken Wege gegangen ist oder wenn wir in Gedanken Wege gegangen sind, die nicht gut sind, ändern wir unsere Richtung. Lenken wir unser Denken und lenken es um auf das, was zählt, auf das, was gut ist, auf Jesus. oder auf das, was schön ist, auf unseren eigenen Partner, gerade wenn es in diesem Bereich abläuft. Lenken wir unser Denken auf das Richtige. Das Gewissen ist dazu da, dass es uns hier führt. Und wenn wir zu weit gegangen sind, auch in unserem Denken, dann möchte ich einladen, dann gilt 1. Johannes 1, Vers 9 auch. Wir gehen zu Jesus, bitten um Vergebung. Und er wird uns vergeben. Und wir werden rein werden. Einmal mehr. Richtig rein. Reiner. Wäscht nicht einmal Ariel. Und darum drittens, geh mutig in Gottes Gegenwart. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Widersacher in unserem Denken tatsächlich ziemlich viel Raum aufbekommt. Manche sagen deshalb, unser Denken ist das Schlachtfeld. Unser Denken ist das Schlachtfeld. Und ja, der Widersacher, er macht das, indem er Botschaften zu uns bringt oder uns in Erinnerung ruft. Botschaften wie, du bist nicht gut genug. Wer hat das schon mal gehört? Aha. Oder Botschaften wie, niemand mag dich. Oder Botschaften, hey, gönn dir das. Diese Sünde ist nicht so schlimm. Überhaupt hast du ein Recht darauf. Oder andere Botschaften, es gibt da sehr viele, aber eine finde ich noch ziemlich interessant. Botschaften wie, hey, hast du diesen Mann, hast du diese Frau gesehen? Hey, die sind denn geistlich. Würden die nicht besser zu dir passen als dein eigener Partner? Es gibt viele von diesen Botschaften. Und unsere Gesellschaft unterstützt das natürlich ganz breit heute, das ist keine Frage. Und deshalb lädt uns die Bibel ein in Römer 12, Vers 2, dass wir in unserem Denken erneuert werden. Wir sollen nicht gleichförmig oder nicht gleich denken wie die Welt, sondern wir sollen uns erneuern lassen. Und wie können wir das tun? Oder wie sollen wir uns denn erneuern lassen? Nun, einfach gesagt, wir sollen biblisch denken. Das denken, was in der Schrift steht. Und es hilft sehr, wenn wir die Schrift natürlich kennen. Und deshalb möchte ich heute ebenfalls ermutigen, lies die Bibel. Lies die Bibel. Denn in Epheser 5 lesen wir, dass das Wort Gottes uns reinigt. Es reinigt unser Denken. Es richtet unser Denken aus. Auf das Richtige. Auf das, was Gott wohlgefällig ist. Auf das, was gut ist. So richtet sich unser Denken dann aus. Auf das Wort Gottes. Lassen wir uns von diesem Wort reinigen, aber auch erquicken, ermutigen, stärken. Und um konkret zu werden, Philipper 4, Vers 8. Das sagt die Bibel, wie wir denken sollen. Philipper 4, Vers 8. Übrigens, Brüder, gemeint sind natürlich auch die Schwestern. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt oder dem denkt nach. Ist euch aufgefallen, die Sorgen kommen nicht drin vor? Kommen nicht drin vor? Sondern was wahr ist, was gut ist, was ein Lob ist. Das kommt drin vor. Auf das sollen wir unser Denken richten. Und wir wissen ja, was wahr ist. Das Wort Gottes. Jesus ist die Wahrheit. Und so können wir also unser Denken lenken und leiten. Und ja, ich möchte ermutigen, mach das immer wieder neu, versuche es immer wieder neu, wenn es dir nicht gelingt, beginne noch einmal. Es wird klappen, es wird immer besser klappen. Und dann kommen wir in diese hervorragende Situation, dass wir eben Zutritt haben zu Gott. Reingehen können in das Heiligtum vor den Thron Gottes. Und auch hier benutzt der Hebräerbrief wieder ein Bild. Er benutzt das Bild des Tempels oder des Zeltheiligtums. Und deshalb können wir diesen Weg zum Beispiel innerlich gehen, im Gebet oder durch Gebet oder mit Gebet. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann kommen wir zuerst zu diesem Tor, dem Vorhof, dem Tor vor dem Vorhof. Und alleine dieses Tor beim Zeltheiligtum spricht davon, dass Jesus Christus ganz Gott ist, ganz Mensch ist, dass er uns erlöst hat und dass er der König ist. Und dann gehen wir da rein, gedanklich, innerlich, in unserem Gebet. Und wir kommen zum Brandopferaltar. Wir brauchen keine Tieropfer mehr. Jesus ist unser Opfer geworden. Und das gilt ein für alle Mal. Und wir gehen weiter rein, nehmen noch ein paar Schritte. Und da kommt das Waschbecken. Es ist ausgelegt mit Spiegeln, damit man sich sofort auch sieht, wo man noch schmutzig ist, oder? Und das ist ein Bild für das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel und zeigt uns, wo wir schmutzig sind. Oder eben, dass wir rein sind. Und das Wort Gottes wäscht uns, es reinigt uns. Und dann gehen wir weiter. Wir kommen zum Heiligtum, wir kommen zum Tempel und gehen in diesen Tempel. Und diesen Weg durfte im Alten Bund durften nur die Priester machen. Nur die Priester durften ins Heiligtum gehen. Und wir sind da, wir gehen da rein und da ist dieser siebenarmige Leuchter ein Bild für den Heiligen Geist. Ein Bild für Licht, für Weisheit, für Erkenntnis, weil das ist das, was der Heilige Geist schenkt. Öl, Salbung, Vollmacht, Kraft, denn der Leuchter erleuchtet mit Öl. Und wir drehen uns um und sehen den Schaubrottisch mit 12 Broten, ein Bild für die Gemeinschaft untereinander. Ein Bild aber auch für die Leiden, die wir als Nachfolger von Jesus eben auch manchmal haben. Und dann gehen wir weiter, kommen zum Räucheraltar. Der steht vor dem Eingang beim Tempel, vor dem Eingang ins Allerheiligste. Und Räucher, Rauchopfer bedeutet Lobpreis, bedeutet Anbetung. Und es ist so, wie wir das gesungen haben, wir bauen dir das Lob. Es Haus vom Lob, weil Gott, Psalm 22, Vers 4, tatsächlich in unserem Lobpreis wohnt. Wir beten Gott an und dann treten wir ein in das Allerheiligste. Und diesen Schritt durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr machen und nur der Hohepriester im Alten Bund. Und wir haben freien Zutritt. Jeder von uns hat freien Zutritt in das Allerheiligste durch das Blut von Jesus Christus. Und wenn ich das mache, wenn ich betend diesen Weg gehe und dann diesen Schritt innerlich mache, dann erlebe ich zuallererst Gottes Größe. Ich merke einfach, Gott ist unglaublich groß. Und ich erlebe eine große Wärme, aber ich erlebe also eine Willkommen sein, aber ich erlebe auch, Gott ist heilig. Er ist sehr heilig. Und je mehr mir das bewusst wird, wie heilig Gott ist, desto größer ist dann das Wunder, wenn es sich auf einmal ändert und ich merke, und dieser heilige Gott, er wendet sich mir zu, sagt, du hast einen Platz bei mir, ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Und ich erlebe seine Vaterliebe. Ich erlebe, wie er mich neu erfrischt und erfüllt und auftankt. Ich erlebe, wie er mich stärkt. Manchmal kann ich auch weinen vor ihm, weil sich einfach etwas löst in mir. Und oft, wenn ich dann noch bete, wenn ich dann noch Bitten habe, erlebe ich, dass diese Bitten relativ schnell erhört und sich erfüllen. Also erhört werden und sich erfüllen. Das ist die eine Art, wie wir eben diesen Weg ins Allerheiligste vor den Thron Gottes machen können. Aber es gibt noch eine andere. Und das ist etwas, was uns der Kontext von diesem Text hier zeigt. In Vers 25 bezieht sich nämlich der Schreiber des Hebräerbriefs, er sagt dann, und verlasst nicht die Versammlungen, wie einige von euch zu tun pflegen. Also er bezieht sich auf Gottesdienste, auf das Treffen der Gemeinde. Und in diesem Kontext hat er das geschrieben, diese Verse 19 bis 22. Also erleben wir Gott auch im Gottesdienst, in unserem Treffen. Ja, vielleicht nicht in dieser Tiefe oder in dieser Intensität, wie wir das vielleicht in einem Gebetsraum oder zu Hause oder so auch erleben können. Aber wir erleben hier in unserem Zusammensein, wie Gott vielleicht wirklich immer wieder durch die Reihen geht, durch die Kraft seines Heiligen Geistes Menschen anspricht und berührt und ihnen genau das gibt, was sie brauchen. Sie ermutigt, euch stärkt oder vielleicht auch einmal zurechtweist. Sagt, hey, das ist der Weg, den gehe, nicht der. Und so begegnen wir Gott. Aber auch wenn wir Gemeinschaft haben miteinander, können wir Gott begegnen. Und ja, es ist so. Gottesdienst bedeutet ja, Gott dient uns. Das ist zuerst. Gott dient uns. Er möchte uns begegnen. Das möchte er. Aber es bedeutet eben auch, und wir dienen Gott. Und das heißt dann, dass wir nach Hause gehen und auch umsetzen, was uns angesprochen hat. Umsetzen, wo Gott uns berührt hat und hier eben vielleicht dann diesen Weg gehen, den Gott für uns hat. So können wir also vor den Thron Gottes gehen, auf zwei verschiedene Arten. Und wir können beide nutzen, weil wir rein sind und weil wir darauf achten können, dass wir immer wieder neu rein sind. Und dazu möchte ich euch ermutigen, begegne diesem lebendigen Gott. Intensiver, tiefer und gewaltiger. Amen.